Hallo und herzlich willkommen bei der sechsten und letzten Folge unserer Podcast-Reihe Hoffnung, das große Erzählen, in der Menschen autobiografische Geschichten aus der Zeit der ersten Corona-Welle und der häuslichen Quarantäne in Deutschland mit einem deutschsprachigen Publikum teilen. Heute heißt die Folge Hoffnung, die große Erzählung. Die große Erzählung ist ein Story-Hörspiel. Hier geht es um Hoffnung sowie den Verlust von Hoffnung und den Versuch, optimistisch zu bleiben, während wir uns in eine Zukunft mit Corona bewegen. Es ist ein atmosphärischer Podcast von nicht nur autobiografischen Geschichten. Unter Beteiligung von Schauspieler und Sprecherinnen, die auch in anderen Folgen zu hören waren. Die Schauspielerinnen Felix Steinhardt und Anna Mehner, die Autorin Anna Hahn, der Dichter Hassan Seel-Nun, der Musiker Eden Bartley und die Drehbuchautorin Samia Susanne Trabolsi. Sie hören Musik von Alexei Kotschikow, Tonschnitt und Bearbeitung Peter Hoffmann und die dramaturgische Leitung hatte ich, Rachel Clark. Viel Freude beim Zuhören.
Die große Erzählung Teil 1 In der Abwesenheit von Menschen.
Es herrscht eine Stille, eine große Stille. Über dem Land. Und wir horchen und hören nichts. Und wir horchen und wir hören
steigende Aufregung. Sie entstammt keiner menschlichen Stimme. Es ist das rhythmische Flüstern der Bäume. Es sind die von Millionen wilder Bienenhorden gesummten Akkorde. Das Trommeln entstammt einer Partitur fußstampfender Ameisenarmeen. Von Sydney bis Tripolis, von Frankfurt nach Bagdad, genießt die Natur den Raum, den sie nun hat. Nicht mehr gedrängt an die Peripherie von Kettensägen, Abfall, Industrie, fordert sie die Ozeane zurück und plant alsbald die Städteübernahme.
Die Erde kehrt zurück in einen Edenzustand. Schildkröten schlüpfen in Ruhe am leeren Strand. Seltene Delfinen gebären in klaren Gewässern, gehören nicht mehr zu den gefährdeten Arten. Schafe weiden wild, wo auch immer sie wollen, mit ihren Lämmern, die nicht mehr zur Schlachtbank müssen. Und Kälber trinken endlich wieder die Milch ihrer Mutter. Und Hühner werden groß wie Pferde. Der Dschungel gewinnt wieder an Ressourcen. Affen kehren zurück auf den Waldboden, ihr Fell ungejagt und unverbrannt. Und Schweine, nun frei, erreichen ein hohes Alter, mit genug Platz, um sich im Schlamm zu wälzen.
Eine Stille, eine große Stille bedeckt das Land. Das ansteigende Summen vor Aufregung hätte gern diese Geschichte entfacht. Die Erde gedeiht in ihrer potenziellen Pracht.
Doch die Abwesenheit der Menschheit ist nur vorübergehend. Und bald sind wir zur Normalität zurückgekehrt. Oder doch nicht? Und wenn wir das tun, werden wir immer noch das Wir spüren? Sollen wir die gleichen Fehler wiederholen, die Natur wieder in ihre Ketten legen und alles in ein Wir oder Sie zerlegen? Oder was wäre, wenn
wir uns dazu verpflichteten, mit unserem Planeten anders umzugehen, unsere Welt in unseren Tempel zu verwandeln, dann wäre es noch nicht zu spät, das Klima zu retten. Es bedurfte eines solchen seismischen Ereignisses, um aufzuzeigen, was grüne Aktivistinnen uns seit Jahrzehnten erzählen. Was für Riesenschritte wir und die Regierungen gehen können, falls wir uns entschließen würden, schnell den CO2-Ausstoß zu senken und unserer Erde Erholung zu gewähren. Und wenn die Wirtschaft wieder in den Aufschwung geht, könnten wir das ganze System anders gestalten und eine neue Klimapolitik quer durch die Ministerien aufbauen.
Elektromobilität, kohlenstofffreie Energieversorgung, Reduzierung der Emissionen zur Bedingung machen bei Rettungsaktionen für Unternehmen und den Übergang zu einer grünen Wirtschaft vollziehen. Hören wir endlich die Klimavisionäre.
Warten wir mal. Stellen wir uns einen Moment lang vor, was passiert, wenn wir es nicht tun. Lassen wir uns der Nachwelt zuliebe diese Geschichte schreiben. Nach der Corona-Pandemie geschah es, dass die Menschen den bisherigen Weg fortsetzten. Bei den Dinosauriern war es die Eiszeit, bei den Menschen ihre Gier und die Unfähigkeit, aus der Vergangenheit zu lernen, die es anderen Tieren ermöglichte, die Erde zu erben. Und da die meisten Tiere nur ein Kurzzeitgedächtnis haben, haben sie die Zweibeiner bald vergessen. Damit hatten die Menschen nicht nur eine historische Chance verpasst und sich selbst zerstört, sondern die Geschichte selbst zum Erlöschen gebracht.
Teil 2: In Quarantäne.
Ich hätte dieses Gedicht beenden sollen, aber tat es nicht. Und die Leute hätten pünktlich kommen sollen, aber taten es nicht. Und wir hätten den langen Weg nehmen sollen, aber wir nahmen ihn nicht. Und die Polizei hätte den Wildfleischmarkt schließen sollen, aber sie tat es nicht. Und die Regierung hätte, wie von Experten empfohlen, schon 2013 Masken einlagern sollen, aber sie tat es nicht. Und an mancher Stelle kamen vage Aussagen statt Verbote. Und als das Virus kam, waren wir nicht bereit. Und die Regierung hätte im Februar sagen müssen, Masken funktionieren. Aber sie sagte es nicht. Und ich hätte meine Hände ständig sauber halten sollen. Aber ich tat es nicht. Und das Gesundheitswesen in den USA hätte mehr Beatmungsgeräte kaufen sollen. Und tat es nicht. Und die Jungen hätten drinbleiben sollen, um der Alten willen, aber taten es nicht. Und Tausende von Leben, die hätten gerettet werden können, gingen verloren.
Kennst du das? Du sitzt zu Hause und auf einmal tut sich ein schwarzes Loch auf und wird immer größer, bis es dich verschluckt. Starke Kräfte ziehen dich in alle Richtungen und der Körper wird auseinandergerissen. Der rechte Arm hängt oben, das linke Bein unten, alle Glieder fliegen auseinander und es bleiben nur Kopf und Seele übrig. Sie klammern aneinander und mit seiner ganzen Kraft versucht der Kopf, die Glieder wieder an sich zu reißen und die Seele lacht und sagt:
Ha! Mit Logik, lieber Kopf, kommst du in dieser Situation gar nicht weiter. Also, kein Widerstand. Einfach loslassen.
Und die zwei hängen da und klammern aneinander fest, bis der Kopf sagt:
Hey Seele, wenn wir keinen Widerstand gegen diese Kräfte leisten, was hält uns dann an diesem Punkt hier?
Und plötzlich werden beide mit einer Wucht nach hinten gezogen, ins Schwarze. Ins Nix.
Siehst du, was passiert, wenn man loslässt?
Schreit der Kopf, als sie immer kleiner werden.
Ja, genau, wie schön!
Jubelt die Seele zurück. Und der Kopf kann nichts mehr denken. Und die Seele kann nichts mehr spüren. Keine Gedanken, kein Schmerz, keinerlei Gefühle. Alles zerfällt. Und weil nichts da ist, ist alles möglich.
deine Pandemie befällt mich jeden Abend. Dann erobert dein Schatten die Wände meiner Wohnung. Legt sich der Geruch deines Körpers über mein Bett. Verfärbt sich die Luft. Senken sich Wolken über meine Fenster. Spielen Vögel ihre surrenden Melodien. Kommen Bäume, Flüsse, Sonnen und Monde. Nähern sich Fische meinem Balkon. Laden rote, blaue, grüne Rosen einander gegenseitig ein. Und ich begnüge mich mit dem Pflücken von Buchstaben, die in alle Richtungen zerstieben, und schreibe, bis Blut von meinem Stift fließt. Und wenn ich fertig bin, desinfiziere ich mein Papier mit deinem Atem. Bist du doch meine schöne Pandemie. Meine Krankheit, von der ich nicht geheilt werden mag.
Ich fahre mit dem Fahrrad durch den Prenzlauer Berg, unweit von mir zu Hause. Links und rechts von den geparkten Autos stehen Bäume. Plötzlich höre ich das Flattern von Flügeln über mir und sehe den Schatten eines Vogels auf der Straße. Ich fahre weiter. Der Vogel begleitet mich und kommt immer näher. Sein Schatten wächst. Ich rufe eine Warnung, hey, hey, und muss aufpassen, dass ich nicht in die geparkten Autos reinfahre. Der Schatten ist nun riesig, ein Rabe. Ich weiche aus, piep, das Auto auf der anderen Fahrbahn bremst. Ich weiche aus, Rabenflügel streifen mich. Ich rufe, hey, hey, und weiche in eine Parklücke aus. Gegen mein Bauchgefühl halte ich an. Für einen kurzen Augenblick landet mir der Rabe auf den Rücken. Seine Flügel flattern gegen meine Schulter. Dreh mich rasch um, der Schatten wendet sich, der Rabe verschwindet, taucht in einen Baum hinein. Ich schaue mich um. Passanten sind stehen geblieben und beobachten die Szene. So surreal, wie es mir vorkam, passierte es also wirklich. Raben stehen für den Tod. Ist das ein Zeichen? Soll auch ich an Corona sterben? Plötzlich fällt es mir ein. Ich habe kleine Käsestangen frisch aus der Bäckerei im Rucksack. Ja, sie duften. Jetzt ist Brutzeit und gleichzeitig Quarantäne. Wenige Menschen lassen Essensreste auf die Straße fallen. Der Vogel hat Hunger, für ihn ist Brotzeit. Und er muss doch seinen Jungen ernähren. Und ich entscheide mich für diese Interpretation.
Walk along the Berlin Wall. Trace the former border with your feet. Feel the pain of those who fell, chasing the truth in JFK's speech. Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free. You lift your eyes, as Kennedy asked, and as the crow flies, you travel south to the German border and spot a lonely girl of 13 among trash piles in a border camp. Despite the scent of despair in the atmosphere, you hear the voice of hope in her head repeat, "When may I join my brother in Berlin?" You glide with a crow further south to Greece, see human beings behind a barbed wire fence, without masks or social distancing, defenseless against COVID-19 and the world's siege of refugees. And you ask yourself, are these not free women and men? And as such, in JFK's sense, also citizens of Berlin? And you come to a rest on a rock by the ocean. You lift your eyes from the pastel seashells on the beach, past the full rubber boat, barely afloat in the treacherous sea, and as the calls of the families in the breeze turn from fear to the notion of help, you turn away and ask the spirit of hope in the air, "What can I do to support the cause of freedom everywhere?" And the sunshine lights up your face, and you take a selfie with your mobile phone and press to post it. But as you focus on how many clicks you might get, that boat has gone under, its passengers with it. So, citizens of Europe, when will you knock down that wall of words and act?
Über uns kein Schmerz. Unter uns kein Schmerz. Kein Wir mehr. Nur die Leere herrscht.
Schmelzende Blöcke der Melancholie. Mitten in der Pandemie, auf dem Küchenboden liegend. Gefrierschrank offen, Eiscreme auf die Füße tropfend. Eiszapfen brechen ab und bleiben im Boden stecken. Realitätsabsturz. Zwischen Hoffnung und Müll frage ich, ist das die Existenz an sich? Oder nur ich? Weltweit gesehen gehöre ich zu den wenigen Millionen sicheren und geschützten in der eigenen Wohnung. Und trotzdem komme ich zu dem Schluss, was auch immer das hier ist, es ist nicht das Glück. Anfang März 2020 ging meine Mutter in die Quarantäne. In 5 ganzen Monaten sah sie keine Seele. Außer das eigene Spiegelbild. Ich fand das extrem, aber sie ließ nicht mit sich reden. Sagte, unter den Umständen würde euer Besuch mich umbringen.
Im Krankenhaus in Berlin spricht ein Seelsorger mit einer Corona-Patientin über die Sprechanlage. Und ihre Verwandten nehmen Abschied durch das Fensterglas. Weltweit gesehen gehöre ich zu wenigen Millionen sicheren und geschützten in der eigenen Wohnung. Also, zwischen Egoismus und Unwissenheit frage ich, ist das Normalität oder verrückt, was gerade passiert? Und als Ärzte und Krankenschwestern und Patientinnen um Luft ringen, frage ich, was bringt bitteschön die Zukunft?
Lassen Sie uns ehrlich sein und sagen, es gibt keine Freiheit auf Erden.
holen wir uns Eintrittskarten für den Mond und nutzen die Gelegenheit, hier abzuhauen. Lasst uns die Koffer packen und auf den Mond ziehen.
Lasst uns den Koffer packen und auf den Mond ziehen. Lasst uns den Koffer packen und auf den Mond ziehen. Lasst uns den Koffer packen und auf den Mond ziehen.
Ist das die Existenz an sich oder nur
ich?
Denn grad bleibt keine Hoffnung auf Erden. Lasst uns den Koffer packen und auf den Mond ziehen. Lasst uns den Koffer packen und auf den Mond ziehen. Lasst uns den Koffer packen und auf den Mond ziehen. Lasst uns den Koffer packen und auf den Mond ziehen.
Die Knie verkrampfen ohne Bewegung. Die Augen verdorren bei zu viel Computer. Haut verblasst, weil sie die Sonne verpasst. Herz müde von fehlender Gesellschaft. Die Seele sehnt sich nach etwas Spaß. Durch die Wand Klavierspiel. Kinder kichern unter meinen Füßen. Auf dem Balkon blühen unerwartet violette Blumen. Unten hat eine Familie die Straße betreten.
Während der Zeit des ersten Lockdowns kamen täglich um 18 Uhr die Menschen in ganz Europa auf ihre Balkone, in ihre Gärten oder ans Fenster und sangen füreinander und für die Krankenschwestern sowie die Kassenkräfte. Und nirgendwo schöner als in Italien, in der Zeit, als die Menschen am härtesten von der Krise betroffen waren. Und sie sangen.
Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor.
Eines Morgens, als wir erwachten, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Eines Morgens, als wir erwachten, fielen sie über uns her.
Next time you see me, I will be smiling. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. I'll be in prison or on the TV and say the sunlight dragged me here.
Bitte bring mich in die Berge. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bitte bring mich in die Berge, denn hier drinnen geh ich ein. Una mattina, mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor.
Teil 3. Ende des Lockdowns. Lockdown. Aber wir dürfen wieder raus. Ein Glück. Hinaus aus der Enge der eigenen vier Wände. Hinaus aus der Enge Frankfurts. Zur Roten Mühle bei Königstein im Taunus. Zum großen Gelände, das der Bauer zur Wiese werden lässt. Es ist Sommer. Endlich Sommer. Ein Bach schlängelt sich entlang dem hohen Gras, den Wildblumen. Mein Sohn zieht die Schuhe aus und wartet im Wasser, springt von Stein zu Stein. Wir zu zweit im Rebenmeer hören dem Plätschern zu. Endlich.
Platz, Luft, Abstand zu den hier wenigen anderen. Ein Himmel ohne Flugzeuge, ohne Kondensstreifen, ohne Benzindunst. Das Blau wird intensiver. Das tiefe Blau meiner Kindheit. Ich kenne sie, diese wenig scharfe Luft. Ich, klein, wandere mit meiner Schwester, unseren Eltern in der Südpfalz, durch Weinreben, den Waldweg hinauf zum Sleevogthof. Die kleine Bank, den Weitblick, das kenne ich. Diese Ruhe, das kenne ich. Mein Sohn sammelt einen Stock, sammelt noch einen, prüft sie, reicht sie mir. Auf geht's zum Fechtkampf. Nachher Picknick mit Brot und Käse, zwischen blauen Kornblumen und rot-schwarzem Mohn. Danach baden wir im Wiesenduft, im ewigen Blau und im Rebenmeer. Eine Familie. Mit einem Schimmer Hoffnung.
Komm, raus, sagt meine Tochter und zieht an der Haustür. Nicht so schnell, rufe ich ihr hinterher und folge ihr in einen grauen Abend. Komm, Papa, ruft sie abermals von der Straße. Komm! Und während ich meinen Schlüsselbund in meiner Jacke untergehen lasse, höre ich sie lachen. Auch mein Herz klopft. Komm, wir gehen zum Fluss, sagt sie. Und zieht mich an der Jacke stracks zur nächsten Ampel. Siehst du, hole ich ein wenig widerwillig Luft, auch die Ampel steht. Rot. Aber Papa, sagt die Tochter, Ampeln stehen immer, ganz egal, ob sie grün sind oder rot. Dann wird es grün. Ich will nicht, dass du mir nichts, dir nichts davonziehst, sage ich und schnappe ihre Hand. Wenn ich ehrlich bin, ihre Hand und überhaupt das Handgeben, ich werde immer wieder traurig, wenn ich daran denke, dass ich sie eines Tages loslassen muss. Die kleine Hand der Kleinen, die mir bis in dieses Leben hier gefolgt ist. Nicht traurig sein, tröstet mich mein Kind. Ich bleib ja bei dir. Dann stehen wir am Fluss und schauen in das dunkle Wasser. Schwarz. Mit einem lila Streifen Himmel schlängelt es sich weg. Eine Amsel flattert aufgeregt davon und kommt auf einer Dachrinne zur Ruhe. Wenig später wird es auch in mir ein wenig leichter. Ich knie mich zu meiner Tochter und umarme sie. Alles wird gut, sage ich leise. Dürr recken die Bäume ihre knochendünnen Äste in die Luft und zittern. Und während die Amsel ihre Melodien zwischen uns kullert, denke ich, ein schönes Lied und das trotz der Angst. Das ist das Lied der Amsel, flüstere ich meinem Kind ins Ohr. Hör nur, wie friedlich. Und während sich meine kleine Tochter an mich schmiegt und wir umgeben sind von allem Anfang, brechen mir auf einmal heiße Tränen in die kühle Dunkelheit. Wenn wir alle weinen könnten, denke ich. Richte mich auf, atme durch und wische mir mit meinem Handrücken durchs Gesicht. Dann hält die Amsel inne. Aber wie zum Trost nimmt mich das Kind sanft an die Hand und zieht mich zu sich. Alles wird gut, flüstert sie. Hörst du? Flüstert sie. Das hat die Amsel mir gesagt. Alles wird gut. Das ist ihr Lied. Das Lied der Hoffnung, flüstert sie. Da oben, in der Rinne. Gleich fängt sie wieder an.
Wir sind am Ende der großen Erzählung angekommen. Die vorletzte Geschichte Hinaus ins Grüne ist vom Musiker Thomas Salzmann. Und die letzte Geschichte, Das Lied der Hoffnung, stammt vom Regisseur und Autor Ron Rosenberg.
Die Strophe beginnt mit den Worten »Deine Pandemie befällt mich jeden Abend« stammt aus dem Gedicht »Phantasmen eines Dichters in Quarantäne« von Hassan Sealnun. Alle weiteren Texte in der großen Erzählung sind von Rachel Clark. Diverse Texte sowie Hinaus ins Grüne wurden von Peter Hofmann gesprochen, der auch das Musikstück Nach dem Raben komponiert und vertont hat. Alle weiteren Musikstücke stammen vom Geiger und Komponisten Alexei Kotschetkov.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch die Podcast-Reihe gefallen hat, bitte weitersagen.